Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Schöpfungszeit. Unter diesem Motto finden derzeit in vielen Schweizer Kirchen Aktionen statt, die das Verhältnis Mensch-Natur thematisieren. Dieses Jahr zum Thema Artenvielfalt. Zur Natur gehören auch die Tiere. Aus diesem Anlass wiederholen wir die Sendung Tiere in der Bibel. Lange haben Kirchen und Theologie die Tiere übersehen. Das ändert sich jetzt ganz gewaltig. Einen ersten großen Kirchentag zu Mensch und Tier gab es gerade in Deutschland. Ein Institut für zoologische Theologie entstand und das Schweizer Bündnis AKUT, kurz für Aktion Kirche und Tiere, wächst. Judith Wipfler hat die Berner Bibelwissenschaftlerin Silvia Schroer zu den Tieren in der Bibel befragt.
Schaf, Ziege und Rind, das sind die ersten Tiere, Silvia Schröer, die Sie in Ihrem Buch porträtieren. Sind das auch die Tiere, die so in der Lebenswirklichkeit der biblischen Menschen oder zu dieser Zeit die wichtigste Rolle gespielt haben, die den Menschen am nächsten waren?
Die waren sicher am wichtigsten, weil sie die wirtschaftliche Grundlage dieser Gesellschaft darstellten. Vor allem die Kleinviehherden gehörten zu einem israelitischen Haushalt dazu. Die etwas reicheren Leute konnten sich Rinder halten oder vielleicht sogar eben eine kleine Rinderherde. Das war aber schon eher außergewöhnlich. Der Esel, der gehört auch ganz zentral dazu. Das sind die Tiere, auf denen die Ökonomie basiert. Und deshalb sind die wirklich sehr wichtig. Da fehlen aber jetzt natürlich alle Wildtiere und die waren für die Menschen und die Symbolwelt sehr bedeutend. In den biblischen Texten kommen wilde Tiere, undomestizierte Tiere im Grunde auf jeder Seite vor. Von der ersten Seite an sind Tiere und Menschen ganz nah beieinander.
Sie haben noch den Esel schon erwähnt. Sie haben ja eine Auflistung in dem Buch, wo es auch um die Symbolhaftigkeit der Tiere geht, Eigenschaften, die ihnen zugeordnet werden. Und da ist der Esel interessanterweise eben nicht das dumme, störrische Tier, sondern...
Sie haben darin Klugheit erkannt, also dass diese Eigenwilligkeit auch ihre berechtigten Gründe hat und vor allem, dass Esel einen direkten Draht zur Gottheit haben könnten. Das kommt in der Geschichte von Bileams Eselin zum Beispiel sehr schön in einer Erzählung zum Ausdruck. Der einzigen Erzählung übrigens, wo ein Tier spricht, das ist märchenhaft natürlich ein bisschen. Und diese Eselin ist viel früher mit Gottes Erkenntnis begnadet in der Erzählung als der Prophet, der den Engel Gottes, der für ihn gefährlich ist, nicht auf dem Weg stehen sieht, während die Eselin es eben erkennt und ausweicht.
Die Eselin ist in diesem Fall eigentlich die Prophetin in dieser Fabel.
Das könnte man so sagen, ja. Also es wird so dargestellt. Und die Wertschätzung der Esel kommt auch darin zum Ausdruck, wie eigentlich eben bei allen Tieren, dass Esel nicht als Schimpfwort gebraucht worden ist, sondern die Israeliten und Israelitinnen ihren Kindern bei der Geburt Tiernamen gaben. Die einzige Ausnahme ist der Hund, der also anfänglich auch noch diese positive Bedeutung gehabt hat, aber dann konnte Hund eben auch zu einem Schimpfwort werden. Aber das ist eine völlige Ausnahme. Und normalerweise werden eben Tiere sehr positiv gewürdigt, auch eben in ihren großen Fähigkeiten. Sie haben ja meistens Eigenschaften, die ihnen Überlegenheit über den Menschen schenken. Und das hat Faszination ausgelöst und manchmal auch sehr viel Angst, berechtigte Angst, weil eben das Verhältnis zwischen Mensch und Tier in der damaligen Zeit noch nicht so klar war, also in dem Sinn, dass Menschen immer überlegen sind oder dass Menschen die Oberhand haben. Und diese Doppelseitigkeit, dass Tiere faszinieren und gleichzeitig Angst hervorrufen können, Angst auslösen können, das spielt eine große Rolle in der Wahrnehmung der Tierwelt.
Wir haben die Eselin als Prophetin schon angesprochen. Wie nahe sind denn diese Tiere Gott selber? Also da gibt es ja auch Beschreibungen, da flattert es um den Thron Gottes herum. Ganz am Anfang sind die Tiere zuerst da, er spricht auch mit den Tieren. Wie nahe sind die biblischen Tiere dem biblischen Gott?
Sie sind in der ganzen Symbolwelt Israels sehr präsent und selbstverständlich in der Sphäre des Göttlichen angesiedelt. Also sie haben angespielt auf die Vision Jesajas, wo Seraphim vorkommen. Das sind die aus den ägyptischen Darstellungen und Texten bekannten Uräen, also die Kobraschlange, die natürlich als Wächterin eingesetzt wurde und in Ägypten überall zu sehen ist oder ein ganz wichtiges Symbol ist. Und in diesem biblischen Text, die Sphäre des Göttlichen wird von ähnlichen Wächterschlangen bewacht, wie in Ägypten die Götter oder die Könige bewacht werden. Also das war eigentlich selbstverständlich, dass Tiere zur göttlichen Sphäre gehören, dass Tiere Gott repräsentieren können, Aspekte des Göttlichen repräsentieren, wie überhaupt diese scharfe Trennung zwischen Gott und Schöpfung nicht typisch ist eigentlich für die biblische Wahrnehmung. Sie ist sehr pointiert formuliert im ersten Schöpfungsbericht. Es war selbstverständlich anzunehmen, dass die Welt, die geschaffene, von Gott geschaffene Welt auch noch Spuren von Numinosem, also von Göttlichem enthält. Und deswegen sind Tiere potenziell auch Träger eben von göttlicher Wirklichkeit. Also in diesem Sinn ist da eine Nähe. Aber im Vergleich jetzt mit Ägypten muss man die israelitische Tradition eben als vorsichtig bezeichnen, was diese große Nähe von Tier und Gottheit betrifft. Also vielleicht auch mit der Zeit immer vorsichtiger geworden, auch ablehnender geworden gegenüber diesen Tierdarstellungen oder Tiergestalten, sodass es dann beispielsweise in der Weisheit Salomos in sehr späten Schriften quasi als typisch ägyptisch klassifiziert wird, dass die eben Tiergötter hatten und Israel hat das nicht. Aber in den Anfängen mindestens oder auch noch in den biblischen Jahrhunderten war das eigentlich normal, dass auch von Gott in diesen Tierbildern gesprochen werden konnte, als Stier, als Löwe, eben umgeben von Schlangen, thronend auf Sphinxen, also auf großen Mischwesen. Da gibt's sehr viele Hinweise.
Und Gott schließt auch einen Bund mit allem Lebendigen und als lebendig werden ja auch die Tiere betrachtet. Das ist da in der Genesis 9 Erzählung von Noach, der Regenbogen kommt und Gott schließt einen Bund nicht nur eben mit den Menschen, sondern mit allem Lebendigen. Was gibt's denn daraus nun für ethische Implikationen? Also was bedeutet das jetzt auch für den Menschen, wie er mit den Tieren umzugehen hat, wenn diese Tiere doch mit Gott auch im Bunde sind?
Ich denke, es ist eine Zusicherung, die eben auch eine Verantwortung herstellt. Schon Genesis 1 spricht eigentlich nicht von einer Willkürherrschaft des Menschen gegenüber den Tieren. Also regiert über die Tiere, macht sie euch untertan und macht euch die Erde urbar. Und diese neue Verhältnisbestimmung nach der Sintflut, die ist eigentlich eine Regulierung dieses Verhältnisses, in dem dann eben gerade auch eingeschränkt wird, also dass zwar Tiere dann getötet werden dürfen oder der Fleischkonsum eigentlich ab dann legitimiert wird sozusagen, aber unter der Einschränkung wiederum, dass das Blut nicht verzehrt werden darf. Das heißt, dieses Konkurrenzverhältnis, das sich verschlechtert hat zu Lasten der Tiere, wird mit dem Segen, den die Tiere dann bekommen, ein bisschen wieder ins Lot gebracht. Also es wird eigentlich sehr auf die Balance geachtet. Die Realität dahinter eben ist, dass eigentlich eine Kampfsituation noch zwischen Menschen und Tieren in diesen Kulturen bestanden hat. Also man hat zum Beispiel Wald gerodet oder Gegenden urbar gemacht, wo vorher Wildtiere gelebt haben und gehaust haben und wusste genau, also das ist nicht ein Zustand, der einfach ein für alle Mal geschaffen ist, sondern da gibt es eine Bedrohung. Also in dem Moment, wo eine Stadt verlassen wird, kommen die wilden Tiere zurück. Und das hat Angst gemacht und das war auch eine berechtigte Sorge. Von diesem Hintergrund her, denke ich, ist die Art, wie diese biblischen Texte über das Verhältnis von Menschen und Tieren sprechen, sehr fair, klug. Es geht wirklich um so ein sinnvolles Herstellen von Gleichgewichten. Es gibt domestizierte Tiere und die sollen den Menschen nutzen. Sie werden auch getötet, sie werden geopfert. Es gibt Wildtiere, vor denen muss man sich schützen. Israel war ein kleines Land und hat da also nicht sehr viel Schaden angerichtet. Aber die großen Kulturen in diesen Jahrhunderten haben schon Tiere ausgerottet und das aus Profitgier, zum Beispiel den syrischen Elefanten wegen des Elfenbeins. Und Elfenbein war in der israelitischen Oberschicht auch beliebt und die Propheten haben das kritisiert, aber nicht aus Tierschutzgründen, sondern aus sozialkritischen Gründen. Das finde ich wichtig zu sehen. Also der Hintergrund ist der einer Gesellschaft eben, wo Tiere noch eine ganz andere Bedeutung hatten als in unseren Kulturen. Und die Klugheit, finde ich, besteht darin, dass die Verwandtschaft von Mensch und Tier sehr betont wird. Also man nicht einfach sagen wollte, Menschen sind was völlig anderes von der Schöpfung her, schon total neu erfundenes, ganz anders, unvergleichlich sozusagen den Tieren gegenüber. Anders als die griechische Philosophie, die das viel stärker so profiliert dargestellt hat, dass Menschen was ganz anderes sind als Tiere, hat man in Israel eigentlich immer betont, Menschen und Tiere sind sehr ähnlich. Und es gibt Tierschutz und das ist etwas, was zum Beispiel die Ausleger und Auslegerinnen von Genesis 1,28, also von diesem Unterwerfungsbefehl, oft gar nicht gewusst haben oder nicht in Betracht gezogen haben. Also die Rechtstradition Israels kennt den Tierschutz.
Sie erwähnen den Tierschutz, Silvia Schröer. Geben Sie uns doch dazu noch ein paar Beispiele. Wie wurde das denn im Alltag der biblischen Menschen umgesetzt, das zum Beispiel im Zusammenleben jetzt mit diesen Nutztieren?
Das Nutztier damals wurde wirklich gebraucht. Zum Beispiel die Rinder waren nicht nur zum Essen da, sondern man hat sie auf dem Feld gebraucht, vor allem die Stiere zum Ziehen des Pfluges. Deswegen war die Landwirtschaft von den Tieren sehr abhängig. Und dann hat man diese Leistung quittiert und gesagt, gut, wenn die so arbeiten müssen und der Esel eben auch so viel tragen muss, dann muss dann auch was getan werden für die Tiere. Also sie sollen am Sabbat, so wie die Menschen, auch ausruhen dürfen. Also einen Tag frei, auch für das Rind, auch für den Esel. Der Esel soll gerettet werden, wenn er zusammenbricht, soll man ihn nicht einfach liegen lassen, sondern muss erste Hilfe leisten. Auch wenn das Tier dem Nachbarn gehört, mit dem man gerade Krach hat, muss man, das steht ausdrücklich so, also man muss ihn trotzdem retten. Und es gibt weitere Vorschriften, die sehr viel Nähe, eben auch Einfühlung verraten.
Dazu fällt mir ein Vers ein, der eigentlich ein Sprichwort heute ist. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Was ist nun aber der biblische Hintergrund, der Lebenshintergrund für diesen Vers? Hat es auch was mit dieser Einfühlung zu tun, die Sie vorhin genannt haben?
Also Einfühlung, das Tier, das auf der Dreschstelle arbeitet, das Rind soll zwischendurch fressen dürfen. Das ist gemein, ihm das Maul zu verbinden. Solche Vorschriften, die darin kulminieren, dass in der Weisheitstradition gesagt wird, es ist etwas, das über Frömmigkeit von Menschen Aussagen macht, ob jemand ein Tier schlecht behandelt oder gut behandelt. Der Gerechte kennt Nefesh und also das heißt die seelische Befindlichkeit seines Haustiers. Das zeigt, wie fromm jemand ist, ob er oder sie das Tier gut behandelt. Das finde ich sehr berührend, dass diese antiken Kulturen, die auf die Tiere angewiesen waren, eben das auch honoriert haben, indem sie das Tier, sagen wir mal, wie einen Mitmenschen am Rand der Gesellschaft quasi behandelt haben. Was sie nicht getan haben, und das ist auch sehr signifikativ, sie haben Tiere selten verhätschelt.
Aber Haustiere jetzt im engeren Sinn, also Tiere, die eben nicht nur im Stall, sondern ganz nah mit den Menschen im Haus lebten, die gab es damals doch auch schon.
Es gab Haustiere und es gibt eine schöne Erzählung in den Samuel-Büchern, die sogenannte Nathan-Parabel, wo das Schaf, das kleine Lämpchen eines armen Mannes in der Bildmetapher gebraucht wird, um zu sagen, also es gibt arme Leute, denen ist ein Tier, so ein kleines Tier ans Herz gewachsen wie eine Tochter, heißt es in dem Text. Das ist das einzige Mal, wo diese Zärtlichkeit im Zusammenleben erwähnt wird, dass man also das Tier quasi im Haus hat und behandelt wie ein Kind. Aber normalerweise merkt man doch, dass es ja eine gewisse Widerständigkeit gegen solche Romantisierung oder gegen Verhätschelung gegeben hat. Und das ist was für unsere Kulturen mit ihren Haustieren, die keine Nutztiere mehr sind, so typisch ist. Also jedes Haustier im alten Israel war eigentlich ein Nutztier. Also man hat auch offenbar keine Katzen gekannt, obwohl die wären ja auch noch nützlich, wenn sie Mäuse jagen. Und man hat sie in Ägypten gehabt. Und das ist etwas merkwürdig, dass über Katzen nichts gesagt wird, gar nichts. Aber es könnte sein, dass es damit zusammenhängt, dass man kein großes Interesse an Tieren gehabt hat jetzt, also an Schoßtierchen oder also dass die Hunde waren im alten Israel auch nicht Schoßhunde. Die Ägypter hatten solche, die haben schon alles gezüchtet, was man sich vorstellen kann. Aber die Israeliten hatten da hauptsächlich wohl diese Slugi-artigen Hunde, die so oft wild herumgelaufen sind, die aber die Menschen seit der mittleren Steinzeit begleiten. Der Hund ist wahrscheinlich wirklich eines der allerältesten Haustiere.
Ich habe sogar eine These, warum die Katze nicht vorkommen könnte. Ob es sich hier vielleicht um eine Art Polemik sogar handelt gegenüber den Ägyptern, die ja eine Katzengöttin auch hatten und dass man, indem man die einfach gar nicht erwähnt, damit quasi abstraft.
Das ist nicht ausgeschlossen, aber ich bin nicht sicher. Also der Elefant wird beispielsweise auch nicht als Tier erwähnt. Es kommt das Elfenbein vor. Und es gibt so Ausblendungen. Manche Tiere werden auch nur ein- oder zweimal erwähnt. Und da fragt man sich eben mal so, warum? Oder die Mäuse werden zum Beispiel, obwohl die sicher total verbreitet waren und auch ein Problem darstellen, die werden in einer einzigen Erzählung und da auch nicht als Mäuse, sondern im symbolischen Zusammenhang erwähnt. Das ist manchmal merkwürdig. Hingegen für den Löwen gibt es unzählige Wörter und das ist so ein Ungleichgewicht. Aber vielleicht fehlen einfach noch Hinweise, die Archäozoologie, also die Archäologie, die sich mit Resten, zum Beispiel mit Tierknochen beschäftigt und daraus dann neue Erkenntnisse gewinnt, die hat, soweit ich weiß, jetzt über Katzen noch nicht, im alten Israel noch nicht viel gesagt. Hingegen mehrt sich unser Wissen über Schweinehaltung und solche Dinge. Ich weiß es nicht, warum die Katze nicht vorkommt. Es kann auch sein, dass es ein hebräisches Wort gibt, bei dem wir noch nicht entdeckt haben, dass dahinter sich die Katze verbirgt. Das könnte unter Umständen auch der Fall sein, weil diesen Fall gibt es ja bei dem Huhn, oder das auch nicht vorkommt. Und möglicherweise ist eben ein hebräisches Wort, das man immer mit einer Taubenart übersetzt, hat ein Huhn, und dann klären sich manchmal noch Dinge, aber die Katze kommt nicht vor.
Ich würde noch bei zwei Sachen gerne rückfragen. Sie haben erwähnt, dass von einer Nefesh des Tieres, also einer Seele des Tieres, ich weiß, Nefesh kann man nicht mit unserem Wort Seele direkt übersetzen, weil bei unserem Wort Seele gleich das ganze griechische Konzept mit hineinspielt. Aber es ist ja doch etwas der Wesenskern eines Menschen, aber auch die Leidenschaft. Verkürzt gefragt, haben dann Tiere eine Seele?
Also sie haben Nefesh, dann heißt es zunächst mal eben, sie atmen. Sie sind mit diesem Lebensatem versehen, der bei der Schöpfung in diese Wesen hineinkommt, damit sie Lebewesen werden. Kohelet sagt in seiner Zeit, das ist also recht spät, unter Einfluss auch von hellenistischen Diskussionen, ja, man weiß ja nicht, ob die Nefesh des Menschen nach oben geht und die des Tieres nach unten, also er enthält sich. Da spielen diese griechischen Seelenvorstellungen möglicherweise schon mit, aber im Normalfall heißt es auch in dieser Stelle jetzt, wo gesagt wird, ein gerechter Mann ist daran zu erkennen, ob er sein Tier gut behandelt, weil er eben die Nefesh des Tieres kennt, dann könnte man es übersetzen, er kennt die Bedürftigkeit und die Verfassung seines Tieres, also das, was dieses Tier und seine Lebensart ausmacht, was es braucht, damit es ihm gut geht. Ja, die griechische Psyche ist wirklich was anderes, weil die hat mit Personenhaftigkeit zu tun. Das Tier ist in der hebräischen Bibel den Menschen sehr nah, aber eben keine menschliche Person. Und da ist Vorsicht angebracht, weil der Seelenbegriff bringt dann diese Personenidee rein.
Bei der Nefesh steckt ja auch die Lebenskraft drin. Ja, eben Lebenskraft ist vielleicht wirklich... Ja. Noch eine gute Übersetzung, ja. Oder Vitalität. Mhm. Und das hängt ja wiederum mit dem Blut zusammen. Mhm. Weil das wird ja so klassisch gedeutet als der Sitz des Lebens, als dass da die Nefesh drin ist, und deswegen darf man die auch nicht verzehren bei den Tieren. Mhm. Also da ist ja auch der Respekt vorm Tier in diesem Aspekt der Ethik drin.
Ja, auf jeden Fall. Also der Respekt steckt auch in den Reinheits- und Unreinheitsvorschriften, weil all diese Begründungen und Erklärungen helfen ja, eine Schutzsphäre herzustellen. Also man tabuisiert bestimmte Handlungen oder bestimmte Zugriffe auf Tiere und schützt sie damit. Und das denke ich, ist ganz wichtig, ja.
Gibt es ein Tierchen, was Ihnen bei dieser Arbeit für das Buch besonders ans Herz gewachsen ist oder auf das Sie neu gestoßen sind?
Die Wahrnehmung von ganz kleinen Tieren oder Tieren, die sicher nicht zentral für diese Lebenswelt waren, die ist manchmal sehr interessant, und man sieht, wie die israelitischen Philosophen damals, also die Weisheitslehrer, auch darüber nachgedacht haben. Beispielsweise eben der Klippschliefer, der in den Bergen wohnt, bis heute ein Tier, das wirklich in dieser Region verbreitet ist und typisch ist. Er kommt in der Bibel nicht häufig vor, aber es wird also von ihm gesagt, er gehört zu den Tieren, die beeindruckend, die etwas Besonderes sind, weil er so klein ist und doch das schafft, in so hartem Fels zu überleben oder da seine Höhlen und Wohnungen zu haben. Und diese Art eben zu beobachten und die Tierwelt zu respektieren, auch die kleinen Tiere, also die Ameisen beispielsweise, und zu sehen, die sind organisiert, aber sie haben keinen König. Trotzdem funktioniert das. Und daraus dann Schlüsse zu ziehen, das zeigt, wie man versucht hat, in den Schöpfungsordnungen zu erkennen, was Gottes Wille sein könnte. Also das ist der Ansatz, der nicht der prophetische Ansatz ist, sondern empirischer eigentlich davon ausgeht. Man sieht in dem, was geschaffen ist, schon, wie es gemeint ist oder was die Logik darin ist oder eben der Plan darin ist. Und trotzdem, also so wie das in Genesis 2 erzählt wird, auch klar ist, Tiere können kein Ersatz sein für eine menschliche, egalitäre Beziehung. Also die zweite Schöpfungsgeschichte läuft ja darauf hinaus, dass noch etwas gesteigert werden muss. Die Tiere genügen nicht. Aber das heißt eben nicht, dass man sie verachtet, sondern dass man sie als etwas betrachtet, was in der Schöpfung vorgesehen ist, also von Anfang an vorgesehen ist und auch nicht sich nur darüber legitimiert, ob es Menschen etwas nützt. Im Buch Hiob in den Gottesreden wird das sehr deutlich gemacht. Also es gibt Tiere wie den Wildstier oder den Wildesel, die bringen den Menschen gar nichts. Und das wird Hiob, der Gott heftig angreift, quasi vorgelegt und sagt, du, das war so geplant. Also es gibt Tiere, die brauchen keine Funktion für Menschen zu haben. Die müssen nichts leisten und sie sind von Gott so gedacht. Auch die Steinböcke haben nach Psalm 104 eben ihre eigene Welt, ihr eigenes Ressort. Steht eben auch so unter einem göttlichen Schutz. Diese Biotope werden quasi geschützt. Und das finde ich eine sehr wertvolle Idee oder einen Grundgedanken, jetzt diese Eigenrechtlichkeit der Tierwelt im Blick auch auf heutige ethische Diskussionen, dass man wirklich sagen kann, ja, das müssen wir lernen. Oder Tiere haben ihr eigenes Recht auf Leben, ganz unabhängig von Menschen. Und das Zweite, was schon in den biblischen Texten angelegt ist, Tiere sind keine menschlichen Personen, aber sie können Individuen sein. Also das ist ja was erst in den letzten Jahrzehnten durch die großen Frauen wie Jane Goodall, die in der Primatenforschung tätig waren, denkbar wurde in den Naturwissenschaften oder in der Biologie, dass Tiere Individuen sein können. Inzwischen wird das selbstverständlich angenommen und nicht nur für Primaten, oder? Weil sie eben sozial organisiert sind, dass ganz klar ist, dass sie auch individuelle Eigenschaften haben.
Gehört zu diesen Eigenschaften, diesen individuellen Eigenschaften, dann sogar auch so etwas wie Frömmigkeit oder sogar Religiosität?
Tiere kennen ihren Schöpfer. Da fragt sich, ja, warum eigentlich weigern wir uns anzunehmen, dass Tiere fromm sein könnten? Das wird in den biblischen Texten angenommen. Also es kommt manchmal am Rand vor, manchmal wird es in Erzählungen eingewickelt.
Oder auch als Vorwurf gegen die Menschen, also Ochsen, Esel kennen ihren Herrn, genau. Israel kennt ihn aber nicht. Das ist dann etwas, was eigentlich als antijüdische Geschichte in unserer Weihnachtskrippendarstellung weiterlebt.
Antijüdisch, das wird
ja, schon.
Nein. Die christliche Tradition hat eigentlich sehr wenig zu bieten im Blick auf Tiere und ihre spezielle eigene Tradition. Also weil die Tiere, die kommen in Gleichnissen vor, in den Metaphern, aber sie waren nicht Thema der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu. Da ist ein Loch. Und diese Lücke hat die spätere Volkstradition gefüllt. Die hat die Tiere bei allen Heiligen irgendwo wieder, also nicht bei allen, aber bei ganz vielen wieder assortiert. Und das ist der reine Zoo, wenn man das zusammenstellt. Also kann man die Heiligenkalender darauf anschauen, da kommen die überall wieder vor. Der Bär beim Heiligen Gallus und das ist also überall.
Auch bei den Evangelisten-Symbolen schon
natürlich, an. Und diese christliche Volkstradition hat die Tiere zum Beispiel dann aufgrund dieses Zitates, also mit dem Rind und dem Esel, in die Weihnachtstradition importiert und gesehen, dass da was fehlte eben. Also das Christusereignis kann eigentlich nur erzählt werden, indem es auch für die Tiere relevant ist oder gemacht wird. Also dass nicht nur die Hirten aufmerksam werden und die Engel da sind, sondern da müssen die Tiere auch da sein. Und das ist nochmal eine eigene Aussage eigentlich über auch dieses Sensorium für die Tierwelt im Blick auf Gott. Und die Frage eben, also sind Tiere religiös? Die würde ich jedenfalls nicht einfach verneinen. Das kann ja sein. Also was wissen wir darüber, was Tiere für ein Gespür haben für diese Dimension?
Auf jeden Fall sind sie mit Gott im Bunde. Das steht ganz am Anfang. Also Ihre Auslegung von Ochs und Esel an der Krippe gefällt mir natürlich viel besser, als die zu sagen, das ist eigentlich ein Zitat aus den Propheten, wo es dann eben heißt unter dem Motto, das ist eigentlich der Herr und Israel kapiert es nicht. Das ist ja auch eine legitime Auslegung dieser Ikonografie. Aber jetzt wollen wir uns daran nicht festbeißen. Was mir nämlich auch besonders gut gefällt an Ihrem Buch, und Sie sind ja nun mal spezialisiert fürs Erste Testament, dass Sie auch noch einen Blick auf das Neue Testament werfen, wo sich eben so vieles ändert. Und gerade im Neuen Testament ist ja die Predigt vom Reich Gottes, wenn Gerechtigkeit hergestellt wird, kommt da, wie Sie eben schon angetönt haben, ohne die Tiere aus, währenddessen im Ersten Testament ja gerade diese starken Tierbilder, Wolf und Lamm werden Freunde, das Kind, das an der Höhle der Natter spielen kann, also auch Mensch und Tier sind versöhnt in diesen biblischen Bildern von Reich Gottes. Was ist denn da passiert? Warum sind die weggekippt, die Tiere aus dem Neuen Testament? Also wenn es jetzt um diese Endzeithoffnungen geht.
sie kommen schon vor in bildhaften Reden. Ich denke, das Neue Testament hat im Blick auf Schöpfungstraditionen recht wenig gesagt, allgemein. Ich denke, dass es wirklich eine Auswahl ist. Das ganze Neue Testament ist ja nicht eine zweite israelitische oder jüdische oder eben christliche Tradition im Sinn eines vollständigen Neuentwurfs, sondern eine Art Versuch, das zu kommentieren, was ja Tradition ist. Also keine große Notwendigkeit verspürt anscheinend, sich speziell jetzt nochmal zum Thema Schöpfung oder Thema Tier zu äußern. Da ist wenig zu finden. Das ist schade, weil das eben nachher dann sehr viel ausgelöst hat. Wenn man das Neue Testament vom Alten dann abkoppelt, dann ist das ein Riesendefizit, wenn man davon ausgeht, dass das Neue Testament im Grunde nur kommentiert, was im Alten steht oder dazu was noch ergänzt oder ausführt, weiterführt, dann sieht das anders aus. Man muss die Wirkungsgeschichte schon ernst nehmen. Also ich glaube, dass diese christliche Tradition dann einen Zwiespalt hat. Also einerseits eben Volkstraditionen, die sehr feinfühlig gemerkt haben, die Tiere müssen da integriert werden und die offizielle Diktion, die eine große Schöpfungs- und auch Tiervergessenheit dokumentiert. Und das ist typisch gerade jetzt für die Theologie des letzten Jahrhunderts. Das hat auch mit politischen Entwicklungen zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass es also auch im Zusammenhang mit der Jesusbewegung eine Prioritätensetzung schon gegeben hat. Also in der Jesusbewegung waren Menschen, denen es schlecht ging, im Vordergrund. Und da ist das Tier dann im Hintergrund automatisch. Im letzten Jahrhundert war es der Nationalismus und dann der Zweite Weltkrieg, die Nazi-Herrschaft, die theologisch unheimlich viel ausgelöst hat. Die ganze dialektische Theologie, Karl Barth, die haben sich nicht mit Schöpfungstheologie beschäftigt. Das war auch theologisch fast nicht möglich, weil diese Aussagen, die universalistischen Aussagen der Schöpfungstheologie, und da gehört dann Tiertheologie und Weisheitstheologie mit rein, die waren viel gefährlicher für Missbrauch, also für politischen Missbrauch, als die pointierten Aussagen, die man der Nazi-Herrschaft beispielsweise gegenüberstellen konnte. Man konnte sagen, also nicht Hitler ist der Führer, sondern Gott ist unser Führer. Dann hat das ein Gewicht, aber man kann eine Schöpfungsaussage, jetzt Gott hat die ganze Welt erschaffen und so, die kann man politisch natürlich in jede Richtung wenden und drehen und brauchen. Und deswegen ist im letzten Jahrhundert diese ganze Schöpfungstheologie bis etwa in die 60er Jahre völlig hinten runtergekippt und lange Zeit gar nicht da gewesen. Das wird jetzt aufgeholt. Also jetzt sind Themen, also ganz stark Beschöpfung, Anthropologie, und jetzt kommt auch seit, ich sag mal so, seit 15 Jahren eigentlich die Tiertheologie. Das zeigt etwas von der Theologiegeschichte, also da wird kompensiert im Moment, denke ich, oder wieder was aufgeholt. Es ist auch natürlich Zeitgeist darin, weil in den Naturwissenschaften unglaublich viel passiert ist, wirklich auch Revolutionäres passiert ist in der Erkenntnis zum Beispiel jetzt dieser unglaublichen Gengemeinschaft von Primaten und Menschen, also Dinge, die man vorher nie gedacht hätte. Man erkennt plötzlich, wir sind wirklich gar nicht so weit weg, evolutionsgeschichtlich jetzt von den Tieren, dann die ganze Diskussion um Darwin und Naturwissenschaften und Theologie. Also da ist viel am Aufbrechen. In dem Sinn ist es Zeitgeist, jetzt auch theologisch sich mit Tieren zu beschäftigen.
Die Berner Bibelwissenschaftlerin Silvia Schroer befragt von Judith Wipfler. Das Buch von Silvia Schroer zu diesem Thema heißt Tiere in der Bibel, eine kulturgeschichtliche Reise, und ist Anfang dieses Jahres im Verlag Hertha erschienen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.